Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Staffel 3. Spurensuche. In der dritten Staffel der klingenden Zeitgeschichte im Ohr begeben wir uns auf Spurensuche. Unser Ausgangspunkt dafür ist wiederum das Archiv der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In unserem Archiv schlummern viele Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. In den drei Kapiteln unserer neuen Staffel geht es um ein Theater, das der MDW über Jahrzehnte hinweg verloren ging, um ein Klavier, das während der NS-Zeit geraubt wurde, und um eine prachtvolle Rektorskette, die in den 1930er Jahren scheinbar spurlos verschwand. Begleiten Sie uns, wie wir diesen Geschichten nachspüren, Expertinnen und Experten befragen und uns bei unserer Suche in Archive, Bibliotheken und auch auf einen alten Dachboden begeben. Kapitel 2: Legal geraubt. Auf der Suche nach NS-Diebesgut. Folge 1: Verschlungene Pfade über die Herkunft geraubter Kunst- und Kulturgüter.
Mittlerweile eigentlich ein selbstverständlicher Teil der eigenen Hausgeschichte, auch die Provenienzforschung.
Wir haben Ende der Nullerjahre angefangen, vermehrt auf Namensvermerke in Noten zu achten.
Schlussendlich bleibt ohnehin die personenbezogene Recherche übrig, dass ich halt einen Namen habe von einem früheren Eigentümer und versuche, mich diesen Namen zu nähern. Und das finde ich auch dann wirklich so diese schönen, sinnstiftenden Aspekte bei unserer Arbeit. Man gibt ja auch ein bisschen Familiengeschichte zurück.
Wir Provenienzforscherinnen haben die Aufgabe, die Herkunft der Objekte zu erforschen und zu erforschen, ob es sich um einen S-bedingten, verfolgungsbedingten Entzug handelt. Der Hintergrund ist der, dass wir in Österreich ein Kunstrückgabegesetz haben seit 1998. Das ist ein Bundesgesetz, das heißt Bundesmuseen und Bundessammlungen sind davon betroffen, dass diese Museen verpflichtet sind, jene Objekte zurückzugeben, die im Zuge oder als Folge des NS-Herrschaftssystems an das Museum gelangt sind. Und wir sind eben Teil der Kommission für Provenienzforschung, die ist wiederum angesiedelt beim Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. Und wir arbeiten eben in den unterschiedlichen Museen, in den unterschiedlichen Bundesmuseen und machen da eben eine systematische und proaktive Provenienzforschung. Das heißt, wir gehen alle Erwerbungen durch von 1933 bis zum heutigen Tag und untersuchen da eben Inventarbücher, Archivalien und auch die Objekte selbst, ob sich an den Objekten Hinweise ergeben auf die Vorbesitzer oder Vorbesitzerinnen. Also ich denke jetzt gerade auch an die Rückseite von Bildern, wo man dann oft Etiketten findet von Auktionshäusern, Sammlerstempel und so weiter, die Hinweise geben können auf die Vorbesitzer.
Monika Löscher arbeitet im Auftrag der Kommission für Provenienzforschung im Kunsthistorischen Museum, das zu den österreichischen Bundesmuseen gehört. Wir sind mit ihr im Foyer des Weltmuseums in der Neuen Hofburg verabredet. Durch verschlungene Gänge folgen wir ihr, durchqueren gemeinsam die Ausstellungssäle der Hofjagd- und Rüstkammer, bis wir in die Räumlichkeiten der Provenienzforschung gelangen. In der Teeküche nehmen wir Platz und sprechen über die oftmals verschlungenen Pfade, die es zu beschreiten gilt, um herauszufinden, woher die Objekte aus den Sammlungen des Museums eigentlich kommen. Der Ausdruck Provenienz hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet Herkunft. Dass die wissenschaftliche Erschließung der Herkunft sowie der wechselnden Besitzverhältnisse von Kunstwerken und Kulturgütern, wie Monika Löscher betont, auf systematische und proaktive Weise stattfindet, finden wir an zahlreichen Stellen bestätigt. Auf der offiziellen Webseite der Kommission für Provenienzforschung heißt es:
Mit dem Kunstrückgabegesetz von 1998 hat die Republik Österreich die Verantwortung übernommen, bewegliche Kunst- und Kulturgüter, die in der Zeit des Nationalsozialismus ihren EigentümerInnen entzogen wurden, proaktiv in den bundeseigenen Sammlungsbeständen auszuforschen und an die früheren EigentümerInnen respektive deren RechtsnachfolgerInnen zu übereignen. Die Kommission für Provenienzforschung ist für die systematische Beforschung der Sammlungsbestände zuständig. Die Ergebnisse werden dem Kunstrückgabebeirat übermittelt. Dieser richtet darauf basierend Empfehlungen hinsichtlich Rückgaben bzw. Nicht-Rückgaben an die zuständige Bundesministerin bzw. den zuständigen Bundesminister. Im Fall einer positiven Rückgabeentscheidung werden die EigentümerInnen bzw. RechtsnachfolgerInnen ausgeforscht und kontaktiert, um die Übergabe der Objekte in die Wege zu leiten.
In einem Artikel, der im Jänner 2018 in der Tageszeitung Die Presse erschienen ist, wird die proaktive Herangehensweise der Provenienzforschung folgendermaßen beschrieben.
Statt auf Ansprüche von Erben rechtmäßiger Besitzer zu warten, werden die Bestände der öffentlichen Hand aktiv durchforstet.
In diesem Artikel wird auch rückblickend dargestellt, wie es überhaupt zum Erlass des Kunstrückgabegesetzes gekommen ist.
Es ist der 7. Jänner 1998, als die Ausstellung Egon Schiele, The Leopold Collection, Vienna, am Museum of Modern Art New York zu Ende geht. Die beiden Gemälde Bildnis Valley und Tote Stadt 3 werden sofort von der New Yorker Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Es ist der Auftakt zu einem 12-jährigen Rechtsstreit und der Anlass für eine Wende der österreichischen Restitutionspolitik. Die Beschlagnahmung bringt das jahrzehntelang stiefmütterlich behandelte Thema Raubkunst ins Licht der Öffentlichkeit, mit weitreichenden Folgen. Das Kunstrückgabegesetz wird beschlossen für öffentliche Einrichtungen in Österreich. Dass das Gesetz gerade für den Anlassfall, die Sammlung Leopold, aufgrund ihres Status als Privatstiftung nicht greift, wird von Beginn an zum Kritikpunkt.
Das Kunstrückgabegesetz, das in Österreich schließlich im Jahr 1998 erlassen wurde, betrifft ausschließlich die Bundesmuseen. Für Privatstiftungen und Auktionshäuser sowie für Landesmuseen gibt es je eigene Regelungen.
Im Prinzip hat jedes Bundesland in Österreich ein eigenes Landesgesetz, was Kunstrückgabe betrifft. Wie das dann halt in der Theorie gehandhabt wird, ist wiederum ganz unterschiedlich. Und Private können natürlich auch im Sinne der Washingtoner Erklärung einen privatrechtlichen Vergleich machen. Das passiert, gelangt aber selten in die Öffentlichkeit. Es sei denn, wie jetzt beim letzten Klimt, beim Fräulein Lisa, wo das natürlich dann ganz groß in den Medien war. Aber es passiert, glaube ich, auch sehr viel hinter den Kulissen. Es gibt viele Fälle, von denen wir einfach gar nichts wissen.
Die Washingtoner Erklärung ist das Resultat der Washington Conference on Holocaust-Era Assets, die im Dezember 1998, ebenfalls anlässlich der Beschlagnahmung der beiden Bilder von Egon Schiele durch die New Yorker Staatsanwaltschaft, stattfand. An dieser Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust nahmen 44 Staaten, 12 nichtstaatliche Organisationen, darunter vor allem jüdische Opferverbände, und der Vatikan teil. Bei der Washingtoner Erklärung handelt es sich um eine rechtlich nicht bindende, jedoch moralisch und ethisch verpflichtende Übereinkunft, Kunstwerke, die während der Zeit des Nationalsozialismus konfisziert wurden, ausfindig zu machen und zu restituieren. Im Sinne dieser Washingtoner Erklärung und ihrer internationalen Folgekonferenzen beschäftigen Privatsammlungen teilweise eigene Abteilungen für Provenienzforschung. Für große Auktionshäuser ist dies mittlerweile selbstverständlich.
Die großen Auktionshäuser haben sowieso auch die eigene Provenienzforschung. Also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr leisten, keine Provenienzforschung zu machen bei den großen Auktionshäusern.
Für Hochschulen und Universitäten gilt, ebenso wie für Privatsammlungen, das Prinzip der Eigenverantwortung. Davon ausgenommen sind Bestände, die sich im Bundesbesitz befinden. Diese fallen unter das Kunstrückgabegesetz.
Es sollte eigentlich Bestand der eigenen Aufarbeitung der Hausgeschichte sein. Ne? Also mittlerweile eigentlich ein selbstverständlicher Teil der eigenen Hausgeschichte, auch die Provenienzforschung.
Damit, die eigene Hausgeschichte aufzuarbeiten, beschäftigt sich die MdW seit einigen Jahren intensiv. Im Jahr 2023, zum Gedenken an den 85. Jahrestag des sogenannten Anschlusses von Österreich an das nationalsozialistische Deutschland, fand neben der Ausstellung »Die klingende Zeitgeschichte in Objekten« die MdW in Austrofaschismus, Nationalsozialismus und Nachkriegszeit und der Publikation des Gedenkbuches für die verfolgten und ermordeten Angehörigen der MdW auch eine Veranstaltung zum Thema Geraubte Musik, Provenienzforschung und Rückgabe historischer Musikinstrumente statt. In einem Begleittext von Severin Matjasowitz und Katrin Hui-Grigorowitsch heißt es:
Kunstwerke, Immobilien, Bankvermögen, Musikinstrumente, Noten und Bücher, aber auch persönliche Alltagsgegenstände wurden durch das nationalsozialistische Regime geraubt. Ganz unabhängig vom materiellen bzw. objektiven Wert wurden damit den BesitzerInnen wertvolle Gegenstände entzogen. Mit der Erforschung ihrer Geschichte, unter anderem mit grundlegenden Arbeiten zum Austrofaschismus und Nationalsozialismus, nimmt die MdW die Verpflichtung des Hauses zur Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit wahr und trägt ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung Rechnung.
Katrin Hui-Grigorowitsch erzählt auch, wie die Provenienzforschung an der Bibliothek der MdW begonnen hat.
Wir haben Ende der Nullerjahre angefangen, vermehrt auf Namensvermerke in Noten zu achten, speziell bei Flohmarktware, weil wir haben auch immer wieder Spenden bekommen aus irgendwelchen Nachlässen. Und das hat sich so nach und nach, so ein bisschen neben der übrigen Arbeit, aber hat sich ergeben, dass wir eine Liste angelegt haben mit Namen, die wir gefunden haben, dass wir diese Exemplare zur Seite gelegt haben. Und ja, im Laufe der Zeit sind, glaube ich, so an die 100 Namen zusammengekommen. Und bei manchen Namen konnte man tatsächlich rekonstruieren, um wen es sich gehandelt hat. Also zum Beispiel bei Erich Fischhof, der jetzt auch für die Ausstellung, die vor 2 Jahren gemacht wurde, dann genauer wieder untersucht wurde.
2 Restitutionsfälle wurden in den letzten 3 Jahren an der MdW bearbeitet. Bei einem, mittlerweile abgeschlossenen, handelt es sich um einen Hammerflügel. Bei dem anderen um ein Notenbuch, das dem Sänger Erich Fischhof, der vor dem nationalsozialistischen Regime fliehen musste, gehörte. Diesen beiden Restitutionsfällen widmen wir die nächsten 2 Folgen unseres Podcasts. Bevor wir den Spuren des geraubten Hammerflügels und des Notenbuchs von Erich Fischhof folgen, fragen wir bei Monika Löscher nach, wie es überhaupt dazu kommt, dass Objekte als bedenklich im Sinne des Kunstrückgabegesetzes eingestuft werden und inwiefern die Herangehensweisen der Provenienzforschung davon abhängen, ob es sich bei den Objekten um Bücher, Gemälde oder Musikinstrumente handelt.
Wenn wir der Meinung sind, dass wir es mit einer bedenklichen Erwerbung zu tun haben, dann erstellen wir ein Dossier. Und dieses Dossier kommt vor dem Kunstrückgabebeirat und dieser Beirat besteht aus den Vertretern und Vertreterinnen der verschiedenen Ministerien und die beraten dann über den Fall, ob eine Rückgabe empfohlen wird oder nicht. Das heißt, dass ich selbst nicht über den Fall entscheiden muss, sondern ich sammle Archivmaterial, Hinweise, schreibe das zusammen im Dossier und dieser Kunstrückgabebeirat entscheidet dann, ob eine Rückgabe erfolgt oder nicht. Im Prinzip kann man sich ja auf 2 Arten nähern. Entweder ich mache eine objektbezogene Recherche oder eine personenbezogene. Und schlussendlich bleibt ohnehin die personenbezogene Recherche übrig, dass ich halt einen Namen habe von einem früheren Eigentümer und versuche, mich diesem Namen zu nähern. Es gibt mittlerweile ganz viele genealogische Datenbanken. Kann ich den biografisch aufdröseln? Was hat er für einen Hintergrund? Wurde er verfolgt? Gehört er eher zu den Tätern an? Gibt es etwas Schriftliches? Es gibt auch mittlerweile die digitalisierten Tageszeitungen. Es gibt dieses tolle Anno, was uns auch unglaublich viel erleichtert, weil man Dinge nachschauen kann, was noch vor ein paar Jahren einfach nicht möglich war. Ich meine, man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, bei den Rückseiten der Bilder, oft sind das wirklich immer so Reste, Etikettenreste, wo man auch nicht weiterkommt. Weil man tut immer so, als ob das der Königsweg sei. Wenn man nicht weiterkommt, schaut man sich einfach die Rückseite an und als ob dann alle Sachen dann aufgeschlüsselt werden. Gell? Und das ist ja wirklich in den allerseltensten Fällen so. Meistens sind es ganz verblasste Stempel oder irgendwelche alten Inventarnummern, die man noch aufs Erste überhaupt nirgends dazugeben kann, woher die kommen können. Ja, und bei den Musikinstrumenten ist natürlich nochmal was Eigenes, weil wir sind in der Sammlung alter Musikinstrumente. Das heißt, es wurden Musikinstrumente gesammelt in den 30er, 40er Jahren, die damals schon alt waren, die aus Geschäften gekommen sind, die ja schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existent waren. Also wo es auch keine Unterlagen mehr gibt oder in den seltensten Fällen. Außer bei den großen Firmen wie Bösendorfer zum Beispiel, die natürlich ein Archiv hatten, was allerdings vor kurzem, vor einigen Jahren dann abgebrannt ist in Wiener Neustadt.
Die RechtsnachfolgerInnen jener Objekte zu finden, die vom Beirat zur Rückgabe empfohlen werden, zähle nicht zu ihren Aufgaben, erklärt Monika Löscher. Darum kümmern sich MitarbeiterInnen des Büros der Kommission für Provenienzforschung. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, die Erbinnen und Erben ausfindig zu machen, wobei dieser Schritt im Sinne der Überlieferung verlorener Familiengeschichten von großer Bedeutung sei, wie Monika Löscher anhand einer konkreten Geschichte erzählt.
Also bei einem Flügel war es auch so, dass es gehörte der Familie Gerngroß, Stichwort Kaufhaus Gerngroß, da hat mich mal vor ein paar Jahren eine ganz entfernte Nichte sich bei mir gemeldet, wo ihr Vater noch mit einem Kindertransport aus Prag rausgekommen ist. Also schon allein dieser Teil der Familiengeschichte, total berührend und ganz, ganz tragisch. Und diese Großtante, um die es da ging, der dieses Klavier gehört hat, die war auch Sängerin. Die ist aufgetreten unter einem Künstlernamen, unter Maria Gardi, und da gibt es auch noch Aufnahmen von ihr. Und diese Großnichte, die hat zwar angefangen, die Familiengeschichte zu recherchieren, aber das war ein Aspekt, den sie noch nicht kannte. Und das war dann einfach auch schön, dass ich ihr noch so ein kleines Puzzlestück dann liefern konnte und dass sie zumindest die Stimme dieser Großtante nochmal hören konnte, die sie ja nie kennenlernen durfte. Und das finde ich auch dann wirklich so diese schönen, sinnstiftenden Aspekte bei unserer Arbeit, wenn es um diesen familiären Kontext dann geht. Man gibt ja auch ein bisschen Familiengeschichte zurück. Also wenn jemand, die in die Immigration gegangen ist, konnte man ja in der Regel ganz wenig mitnehmen. Oder wenn jemand die Shoah überlebt hat, dann blieb ja nichts Materielles übrig. Also umso wichtiger ist dann noch das Wenige, was man hat, zu bewahren und auch wertzuschätzen. Weil es dann oft auch das einzige Erinnerungsstück vielleicht ist, was man hat.
Die Publikation der Ergebnisse der Provenienzforschung ist ein weiterer wichtiger Schritt, wobei die globale Zugänglichkeit eine herausragende Rolle spielt.
Die Dossiers selbst werden ja nicht veröffentlicht, allerdings die Beschlüsse, die kommen auf die Webseite der Kommission für Provenienzforschung und diese Beschlüsse sind schon sehr inhaltsreich und sehr detailliert. Das ist das eine. Und das zweite, die zweite Möglichkeit, die wir haben, um unsere Recherchen sichtbar zu machen, ist das Lexikon für österreichische Provenienzforschung. das LÖPF, wo wir diese Biografien auch nochmal niederschreiben von Verfolgten, von Tätern, von Kunstsammlern, Händlern und so weiter. Und das ist ein Online-Projekt und wächst stetig weiter. Und das sind natürlich auch Sachen, alles was online ist, wird rezipiert. Wenn jemand in Australien sitzt, hat er oder sie Zugriff auf unsere Ergebnisse. Und wenn das so wie bisher halt sozusagen nur in Buchform veröffentlicht wird, ist das natürlich eine sehr eingeschränkte Öffentlichkeit. Also alles, was jetzt Open Access ist, was online ist, ist gut für die Forschung, gut für die Wahrnehmung, für die Rezeption.
Das Lexikon der österreichischen Provenienzforschung ist in vollem Umfang online zugänglich. Gesucht werden kann nach Personen und Institutionen. Auf der Startseite ist zu lesen:
Die Grundidee des Lexikons der österreichischen Provenienzforschung ist die Bündelung der Erkenntnisse, die die Mitglieder der Kommission für Provenienzforschung und weitere ProvenienzforscherInnen seit 1998 zu Entzug von Kunst- und Kulturgütern während des Nationalsozialismus sowie zur Rückstellungspraxis in der Nachkriegszeit ermittelt haben. In den Blick genommen werden Personen und Institutionen, die in Österreich zwischen 1930 und 1960 im musealen Bereich, in der Kulturpolitik, im Sammlungsbereich und im Kunsthandel tätig waren. Das Lexikon der österreichischen Provenienzforschung ist kein statisches Projekt, sondern wird laufend erweitert und ergänzt.
Angesichts der Bedeutung, die der allgemeinen Zugänglichkeit der Forschungsergebnisse zukommt, fragen wir Monika Löscher, ob die internationale Vernetzung der ProvenienzforscherInnen selbst von ähnlicher Wichtigkeit sei.
Unbedingt. Also das ist ganz, ganz wesentlich, weil ja das, was in der NS-Zeit passiert ist, der Entzug von Kunstwerken, sich ja nicht nur auf Deutschland und Österreich beschränkt hat, sondern das war praktisch ein internationaler Raubzug. Und insofern ist der Kontakt dann zu Kollegen, Kolleginnen aus anderen Ländern ganz wichtig. Man braucht ja auch Hilfestellung dann, weil man sich nicht auskennt. Es gibt sprachliche Barrieren. Wo finde ich jetzt etwas? Wer sind meine Ansprechpersonen? Wer kann mir weiterhelfen? Ist natürlich ganz, ganz wichtig. Es gibt mittlerweile auch ganz gute Übersetzungsprogramme natürlich. Also es ist auch leichter als noch vor 5 Jahren. Die lernen noch ständig dazu. Das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut, aber halt auch nicht immer. Aber man hat natürlich dann auch mit Originalquellen zu tun, in Polnisch, auf Niederländisch, also wo man Ungarisch natürlich auch, wo man dann natürlich an die eigenen Grenzen dann kommt.
Als wir die Räumlichkeiten des Provenienzforschungsteams des Kunsthistorischen Museums verlassen, haben wir umfassende Einblicke erhalten. In das Große und Ganze ebenso wie in konkrete Details. Monika Löscher begleitet uns hinaus, dieses Mal auf einem anderen Weg, durch andere Gänge, die allerdings ebenso verschlungen sind wie jene, die uns hineingeführt haben. Hinein in jene Geschichten, die von Herkunft, Verfolgung, Raub und Verdrängung erzählen. Bei einer von ihnen handelt es sich um die des Hammerflügels, des ersten Restitutionsfalls in der Geschichte der MDW. In der nächsten Podcast-Folge erzählen wir von den verschlungenen Pfaden, auf denen dieses alte Musikinstrument an die MDW kam und wie die Aufarbeitung seiner Herkunft vonstatten ging. Thank you.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.